Ich wollte euch heute in einer halben Stunde ein bisschen was über freies Silizium erzählen. Mein Name ist Hagen. Ich bin auch ein bisschen überraschend dazu gekommen, aber in der Historie sehen wir, wie es passiert ist. Also ich bin Chipdesigner. Ich mache das irgendwie schon irgendwie seit 2 Dekaden. Ja, ich habe auch mal Layout gemacht ganz früher. Und jetzt halt solche Sachen. Fangen wir mal an. Also, das ist die Übersicht. So ein bisschen, warum freies Silizium? Wo wir eigentlich im Augenblick stehen, was wir so an Baustellen haben, was wir planen und sozusagen die Infos für euch so zum Anfüttern. Das Erste ist erstmal, stellt euch mal vor, ihr wollt einen Chip machen. Was passiert? Ihr geht in die Fab rein. Gibt es ja einige, auch in Deutschland. Ihr unterzeichnet 3 Verträge. Die nennen sich NDEs, wie Non-Disclosure Agreements, also Geheimhaltungsvereinbarung. Ein einfach dafür, dass ihr sozusagen die Prozessbibliothek sehen könnt. Also was für ein Prozess ist, welche Abmaße da irgendwelche Strukturen haben, welche Widerstände da drauf sind, also die ganzen physikalischen Geschichten so drumherum. Ein Vertrag unterschreibt ihr für die Bibliothek. Also wenn ihr irgendwie einen Chip machen wollt, dann macht ihr es sozusagen nicht aus dem Blanken raus, dass ihr ihre eigenen Transistoren zeichnet. Das ist eher unwahrscheinlich. Ihr fangt meistens an, dass ihr sagt, okay, ich will jetzt irgendwie einen UNCATAR haben oder GATTA, einen FIPFOP oder einen RAM oder irgendwie sowas. Dafür unterzeichnet ihr einen eigenen NDE. Das ist der zweite. Und dann kommt noch ein dritter dazu. Und der dritte sagt, die ganzen Vertragsdetails, also Sachen wie von wegen, welche Anzahl an Wafers die Fab euch verspricht, liefern zu können, jeden Monat. Wie viele ihr versprecht, jeden Monat abnehmen zu können oder zu wollen. Dann solche Sachen, welche Preise hatten wir? Wie viel kostet das eigentlich alles? Welche Lieferzeiten müsst ihr rechnen? Also von wegen, wie lange dauert das, bis der Wafer da durch ist? Diese ganzen feinen Details ist der dritte NDE. Jedes Mal irgendwie mehr oder weniger mit Blut unterschrieben. Und ihr legt eine ganze Menge Geld auf den Tisch. Und das Geld setzt sich so ein bisschen zusammen, mehrere Punkte. Also ein Punkt zum Beispiel ist, ihr kommt ja meistens bloß rein mit einer Beschreibung, Verilog VHDL oder sowas. Und ist ja noch kein Chip. Ist ja eine Behavior-Beschreibung, also Verhaltensbeschreibung, wie auch immer. Das muss ja erst synthetisiert werden, denn die Netzliste kommt dabei raus. Die Netzliste wird halt platziert auf dem Chip. Oder ja. Platziert, wird geroutet, also die Verbindungen werden zwischendurch gelegt, wenn es irgendwelche Timing-Probleme gibt, also die Geschwindigkeit nicht eingehalten werden kann, muss vielleicht rumgeroutet werden, verschoben werden können. Diese ganze Layout-Geschichte, dass am Ende dann sozusagen für die Fab selber ein GDS2-File rauskommt. Das müsst ihr euch vorstellen, wie Gerber für PCB-Entwicklung, so ein Standardformat für die. Und tja, dafür legt ihr Geld auf den Tisch, also für diesen Engineering-Prozess. Weil könnt ihr ja nicht selber machen, ihr habt nicht Erfahrung dazu, beauftragt entweder eine Firma dafür, Drittfirma oder gleich die Fab selber, wenn sie es anbieten. Ihr legt Geld auf den Tisch für den Maskensatz. Jeder Prozess ist unterschiedlich kompliziert. Gibt es von relativ kompliziert bis richtig kompliziert. Und je nachdem, welche Prozessschritte die dabei haben, also in welcher Reihenfolge sie was machen. Aber wenn irgendwelche Masken fertig, die sind ein bisschen größer als die Strukturen, die letztlich draufkommen sollen. Aber das kostet auch Geld. Die müssen ja ziemlich genau sein. Die müssen ja genau dann letztendlich übereinander zum Liegen kommen. Also ihr wollt ja keinen Versatz haben in den ganzen Schichten da drin. Aber so ein Maskensatz sind irgendwie mal, früher waren es mal 30, jetzt sind wir irgendwie so bei 100. Jede Maske kostet richtig Geld in der Fertigung. Das legt ihr auf den Tisch. Und dann ist es so, ihr kauft jeden einzelnen Wafer. Müsst ihr auch so rechnen, ein paar tausend. Einfach so, gibt es ja verschiedene Größen. Also jetzt sind wir irgendwie so bei 300 Millimeter, also Pizzagröße. Ja? Kommt drauf an, wie. Also Frage war, wie viel Chips da drauf passen auf den Wafer. Das kommt drauf an, wie groß der Wafer ist und wie groß der Chip ist. Die Maske. Also die Maske selber ist meistens für so ein Teilchip, also dass man sozusagen 4 Chips zusammen auf eine Maske drauf macht und dann sozusagen mehrmals dieses Teil auf den Wafer belichtet. Okay, aber achso, man kauft, ja, machen wir dann später. Also ihr kauft sozusagen den Wafer, ihr bezahlt die ganzen Prozessingkosten, also wenn sozusagen der Wafer da im Körbchen da durch die ganzen Maschinen durchgeht und so weiter. Und am Ende habt ihr den Test noch zu bezahlen und kriegt dann sozusagen irgendwo getestete, vereinzelte Chips, wenn er noch vereinbart, noch mit Gehäuse drumherum, ist nochmal ein bisschen teuer. Jedenfalls eine ganze Menge Geld. Da reden wir irgendwie von Millionen mehrstellig. Macht man nicht einfach so. Aber wenn ihr zum Beispiel irgendwie jetzt Streit habt mit der Firma, also sagt, gefällt ihnen nicht und die können irgendwie nicht liefern oder die sind gerade abgebrannt, die haben Erdbeben oder sowas. Ihr könnt selbst euer das ganze Design, was ihr bezahlt habt, also den Maskensatz, die NRE-Kosten und so, könnt ihr nicht einfach mitnehmen und sagen, ich gehe jetzt mal zum anderen. So wie ihr von wegen einen Bauplan von einem Architekten mitnehmen könnt, zum nächsten Architekten gehen und sagen, bau mir mal. Geht hier nicht. Weil ihr habt ein Problem. Mehrere. Also die Technologie kann völlig anders sein. Die Standardzellen sind nicht austauschbar. Ja, also die eine Fab benutzt die Zellen, in anderen Fab sind es wieder andere Zellen, die haben vielleicht unterschiedliches Timingverhalten und damit geht eure ganze Schaltung einfach nicht mehr. Oder lassen sich einfach nicht austauschen, haben unterschiedliche Beinchen dran, also Ein- und Ausgänge und so weiter. Die Masken werdet ihr wahrscheinlich nicht bekommen. Also niemand wird euch sozusagen den Maskensatz in die Hand drücken und sagt, geh mal, geht nicht. Der Maskensatz passt wahrscheinlich auch nicht zur nächsten Technologie. Also in einer anderen Firma fahren sie eine andere Technologie, die brauchen deswegen einen anderen Maskensatz. Andere Reihenfolge, anderen Aufbau und so weiter. Diese ganzen NRE-Kosten, also Non-Recurring Engineering, dieses ganzen Kram, ja, die habt ihr einmal in die Tonne getreten, in der nächsten Fab macht das nochmal. Und das ist ein Riesenbatzen Geld. So. Das ist jetzt so vielleicht irgendwie eine Sache, selber machen. Und dafür braucht man mal einen Prozess, wo sozusagen die ganzen Informationen frei sind, wo man sozusagen ohne diese ganzen NDEs dafür auskommt. Okay. Was bisher passiert ist. Der David Lanzendorfer, das ist ein Schweizer, der treibt sich aber in Hongkong rum. Der hat an der HKUST, also an der Hongkong University of Science and Technology, einen Reihenraum aufgetrieben, der anmietbar ist. Also da stehen die Maschinen drin. Ja. Und man kann sozusagen, wenn man irgendwie einen guten Plan damit hat, einen begründeten Plan, wie man was machen will, kann man hier sagen, ich möchte gerne da drinnen Wafer fertigen. Die bieten auch die Wafers an. Da wird da doch Geld aufgetrieben dafür. Und er hat zum letzten Kongress einen Lightning Talk gehalten. Und das ist der Punkt, wo ich da reinkomme. Ich habe den Lightning Talk selber nicht gesehen. Ich habe mir danach auf dem mediaccc.de angeguckt, wenn mir jemand einen Tipp gegeben hat. Ich sage, guck dir das mal an. Jetzt sieht es so aus: Wir sind etwa ein Dutzend Leute auf einer Mailingliste. Wir treffen uns jeden Sonntag 21 Uhr HKT, also Hongkong Time, ja, zum Mumblen. Das ist umgerechnet jetzt irgendwie nach deutscher Sommerzeit irgendwie 15 Uhr, glaube ich. Vorher war es irgendwie 14 Uhr. Und wir fressen Lehrbücher. Der letzte Punkt ist der. Wir haben, also David hatte die Idee gehabt, ja, es gibt da doch irgendwie so bei MOSES, das ist ein amerikanisches Universitätsprogramm, gibt es da irgendwie schon Bibliotheken für 180 Nanometer. 180 Nanometer kann schon ein bisschen klein sein. Das ist aber so das Letzte, was es sozusagen gibt. Alles, was kleiner ist, gibt es nicht mehr. Ich habe mir 180 Nanometer angeguckt und gesagt, ah, machst du viele Probleme. Die Lehrbücher hören etwa alle bei einem Mikrometer, bei einem halben Mikrometer au Strukturbreite auf. Also bis dahin ist sozusagen alles irgendwie so akademisch gewesen. Das war so Ende 19. Jahre, man hat alles lesen können. Danach fing es so richtig an, dass die Firmen viele Sachen halt nicht mehr publiziert haben. Man kriegt jetzt zu einzelnen Punkten, kriegt man irgendwelche Lehrbücher, Papers und sowas, aber nicht mehr fürs Ganze. Und sozusagen ein Einstieg dafür ist, sagt, okay, man versucht sich erstmal an den einen Mikrometern. So, ja, so ein paar Baustellen. Der erste Baustelle ist der Prozess selber. Also, wir müssen uns wirklich mit den Lehrbüchern hingucken, was brauchen wir? Wie Siliziumoxid als Isolator. Wie bauen wir das auf? Wie kriegen wir es dann wieder planen, dass wir sozusagen die nächste Schicht drauflegen. Diese ganze Prozessentwicklung, das macht hauptsächlich der David. Der beißt sich da durch, er hat irgendwie auch mit der Dotierung schon rumgerechnet, die ganzen Formeln rausgesucht. Man muss ja Silizium letztendlich dotieren, damit es ein bisschen leitfähiger wird. Das ist ja ein Halbleiter, leitet an sich selber erstmal ganz mies. Also wird irgendwie dotiert, das heißt also mit 5 oder 3-wertig und dadurch entstehen sozusagen die Fehlstellen oder halt sozusagen die Elektronen, die Leitfähigkeit herstellen. So, da beißt er sich durch, rechnet durch, Schwellwerte und so weiter. Meine Baustelle im Augenblick ist die Standardzellenbibliothek. Also wirklich, welche Gatter brauchen wir? Alle Und-Gatter, Oder-Gatter, müssen wir die Inverter vor die Gatter legen oder nach die Inverter? Wollen wir Inverter? Wie groß sollen die Transistoren werden? Welche Auswahl an Zellen brauchen wir eigentlich? Wie kriegen wir es vollständig hin? Das ist ein Riesending. Also ich habe irgendwie so um die 45, 50 Zellen habe ich irgendwie schon so in der Dokumentation drin. Also da läuft ja alles bei uns über GitHub. Und dritte Baustelle ist so die Layout-Software. Dafür gibt es irgendwie von verschiedenen Universitäten auch immer irgendwelche Programme dafür, aber die sind nicht so richtig smooth. Also wenn man sich da versucht, irgendwie was aufzubauen, Layout, es hakt an allen Ecken und Enden, dass man sozusagen Informationen, die aus einem Tool rausfallen, im nächsten nicht verwenden kann, weil die Formate nicht stimmen oder irgendwie sowas. Also da gibt es eine ganze Menge zu tun. Also da brauchen wir sozusagen noch Hilfe, haben wir keinen im Augenblick, der sich wirklich da irgendwie so richtig drum kümmert. Okay, nächste Schritte. Also der David hat sich ja mit der Technologie irgendwie schon durchgesetzt. Wir haben irgendwie sozusagen jetzt schon eine klare Vorstellung, wie wir in welcher Reihenfolge welche Masken ansetzen müssen, damit irgendwas passiert und letztlich unsere Transistoren auf dem Silizium rauskommen. Allerdings ein Transistor malen, okay, nett. Aber wir haben ja noch keine Standardzellen. Aber wir müssen wissen, wie gut ist sozusagen physikalisch das, was dabei rauskommt. Also haben wir gesagt, okay, wir müssen Testwafer machen. Also wir nehmen sozusagen irgendwie mal so eine Struktur mal gut geraten, wie gut die sein sollte, lassen uns ein paar Tricks einfallen, viele Tricks, um sozusagen die Sachen auch ausmessen zu können. Wir können ja nicht einfach so mit der Nadel draufgehen und sagen, das ist der Transistor, rechts ein Beinchen, links ein Beinchen ausmessen. Ein PET hat etwa eine Größe von 100 Mikro mal 100 Mikrometer. Das ist also viel, 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 viel größer als so ein armer kleiner Transistor. Wenn wir jetzt dazu aber die Leitung da rechts und links dazu machen, wegen dem Transistor in der Mitte, haben wir auch für Fallstellen durch die Leitung. Also wir müssen uns wirklich einfallen lassen, wie wir solche Sachen ausmessen. Dann sind wir dran, aber ein paar gute Ideen haben wir. Und jedenfalls, wir wollen damit einen Wafer produzieren in diesem Reinraum, wo diese Teststrukturen draußen sind. Wo wir dann sozusagen, okay, nachträglich sagen können, okay, unser Transistor hat meinetwegen die und die Verstärkung, wir haben im Poly den und den Widerstand, je Fläche und so weiter. Einfach so diese physikalischen Sachen rausmessen. Und damit, wenn wir diese Werte haben, können wir sie in SPICE reinfüttern. SPICE ist so ein Simulationsprogramm für Analogschichten. Die meisten irgendwie Elektrotechniker oder sowas von Uni sollten irgendwie davon schon mal was gehört haben. Wenn wir das haben, können wir auch das Layout malen. Also dann können wir irgendwie so gut abschätzen, welche Abstände wir einhalten müssen zwischen bestimmten Sachen. Wie groß irgendwelche Flächen werden müssen, um wirklich einen Transistor zu malen, der dann irgendwie funktioniert. Das Ganze können wir sozusagen in Standardzellen umsetzen. Also erstmal irgendwie die einfachen, ein NAND, ein NOR, ein Inverter, den Prozess irgendwie so weit hinkriegen, also selber experimentieren, wie lange müssen wir jetzt wirklich belichten, damit der Lack fest ist, oder wie lange müssen wir jetzt schleifen, wie lange müssen wir ätzen. Das ist ja immer so eine Sache, nach Temperatur gucken, nach Zeitraum, also 2 Minuten, 5 Minuten oder irgendwie sowas. Also diese ganzen Kochrezepte dazu zusammenbasteln, dass letztendlich das, was wir da drauf gemacht haben als Layout, auch wirklich funktional ist. Also wirklich dann irgendwo ein Transistor arbeitet, schaltet oder wie auch immer. Den Prozess einfahren. Und aber unser Ziel dabei ist eigentlich vielleicht ein bisschen sehr sportlich, aber so zum nächsten Kongress vielleicht mit dem ersten Chip rumkommen. Also von wegen irgendwo einen kleinen Controller oder sowas, muss nicht irgendwie groß sein, ein paar Quadratmillimeter. Okay, das sind jetzt so die Sachen, wo wir uns treffen. Der Mumble-Server, also jeden Sonntag 21 Uhr Hongkong-Time. die IP-Port dazu, die Mailingliste. Das ganz normale Mailman kann man sich eintragen, wenn man möchte. Lauschen, was da passiert. So. Und dann nochmal die Informationen zusammen. Und ansonsten bin ich jetzt irgendwie frei für irgendwelche Fragen, die ihr habt. Seid ihr jetzt alle so geplättet? Keine Fragen. Mikro.
Uhu. Ja, wie weit seid ihr denn schon mit den Entwicklungen? Habt ihr irgendwas schon an Hardware da? Oder ist es jetzt alles
also der Stand ist wirklich im Augenblick der. Der David hat sich durch diese Prozessdefinition da durchgebissen. Wir haben im GitHub da drunter die Dokumente. Kannst du dir angucken, kannst du gegenlesen und kannst sagen, ist Bullshit oder es passt. Ja, und jetzt im Augenblick ist es wirklich so, ich muss mal wieder ein bisschen zeitfrei buddeln, um an den Standardzellen weiterzumachen und auch den Testwefer, also die Strukturen dafür einfallen zu lassen. Also wie man sowas ausmessen kann, die Parameter, ohne sozusagen mit Verfälschung zu arbeiten. Ein Trick dabei zum Beispiel ist, dass man Inverter nimmt, nicht ein, sondern viele hintereinander, sagen wir so 150 Stück, und sowas wie ein Ringoszillator aufbaut. Also ein Inverter, wenn er irgendwie vorne Flanke hat, invertiert, hat sozusagen Delay drüber, diese Invertierung geht zum nächsten und so weiter, dass sozusagen über diese lange Delay-Kette rundherum irgendwie entsteht eine oszillierende Frequenz und die kann man ausmessen. Die Frequenz ist abhängig wieder von irgendwelchen Sachen. Also wie gut oder wie hoch liegt die Betriebsspannung? Gehen wir mit der Betriebsspannung rauf oder gehen wir runter, ändert sich die Frequenz. Die Frequenz ist auch abhängig von Prozessen. Also wie gut haben wir jetzt irgendwie dotiert, wie leitfähig ist der Transistor. Und da ist es auch wichtig zu gucken, die P-Kanal-Transistoren und die N-Kanal-Transistoren verhalten sich unterschiedlich. Haben wir es relativ gut ausbalanciert, also dass sozusagen P und N etwa gleich schnell schalten oder haben wir irgendwie so eine riesen Differenz dazwischen. Das sieht man aber alles an der Waveform. Was man noch machen kann ist, sozusagen Poly ist noch so ein wichtiger Punkt. Also auf diesem etwas älteren Betagten, sagen wir so, Technologien, wie wir so planen erstmal, ist das Gate für den Transistor aus Polysilizium. Dieses Polysilizium ist eigentlich ein ziemlich mieser Leiter. Deswegen ist immer sehr interessant zu wissen, was der für einen Widerstand hat und wie gut das Oxid zwischen dem Poly und den sozusagen dem eigentlichen Kanal ist. Weil das bestimmt wieder die Kapazität vom Gate. Und beide Werte zusammen, der Widerstand und die Kapazität, macht eigentlich ein RC-Glied, sprich Tiefpass, und bestimmt also unser Zeitverhalten. Ja, also das wollen wir ausmessen. Und wie man so Poly ausmessen kann, ist zum Beispiel eine Sache, wenn man eine ganz, ganz lange Leitung macht. Und sozusagen über die Länge versucht, das auszumessen. Wenn man so zwei Pads ganz weit hat, länger ausmessen. Kurze Stücken ist einfach der Widerstand irgendwie zu ungenau, kriegt man zu schlecht gemessen. Aber jedenfalls solche Sachen muss man sich einfallen lassen, was ist uns wichtig, muss einfach irgendwie sozusagen irgendwie einfach mal einen Chip zum Basteln, wo solche Teststrukturen drauf sind. Und man kann sozusagen auch wieder einen Schritt weiter denken. Die Teststrukturen sind ja später auf dem Wafer auch immer wieder drauf. Also wenn irgendwo jemand, ein Politiker oder Manager oder sowas, so einen Wafer in die Kamera hält, sieht man ja immer so ein bisschen blinzen, so die Quadrate sind eigentlich in Chips. Aber die Chips werden ja auch getrennt. Also da sind dann irgendwelche Ritzgräben dazwischen, also irgendwie eine Distanz. Und in diesen Gräben drinnen, also in den Strukturen, die letztendlich durchgeschnitten werden, sind wieder solche Teststrukturen drin, meistens. Das heißt also, wenn eine Fertigung irgendwie sagt, ich will mal gucken, wie verhält sich gerade mein Prozess, kann ja irgendwie mit Proben draufgehen, kann nachmessen, wie verhält sich das jetzt gerade, sagt, ja, passt, passt nicht, schneidet durch, die Struktur ist kaputt, man kann sie nicht mehr benutzen, ja, aber man hat sozusagen nicht extra irgendwo dafür Silizium gebraucht oder sowas. Ja, also das ist sozusagen unsere Teststrukturen, die wir uns einfallen lassen, dann auch in solche Ritzgräben reinpassen, wäre so eine Geschichte. Ja, also wir sind wirklich an dem Punkt, jetzt Testwafer zu basteln. Und David drängelt schon, weil er will sozusagen ja noch ausprobieren, wie gut sein Maskensatz ist. Also den Rest hat er alles schon organisiert. Wir wissen, wo wir die Masken herkriegen, wer sie fertigen kann, wie viel das kostet und so weiter. Also Stand der Dinge.
Wie lang ist dann die Durchlaufzeit, also ab dem Zeitpunkt, wo ihr die Teststrukturen habt und das quasi in die Factory transferiert, wie lange braucht dieser Prozess dann, bis die ersten Wafer rauskommen?
Also wir haben es in dem Fall noch nicht durchgerechnet, aber im Regelfall sind es etwa so 2,5 bis 3 Monate. Also da sind Prozesse dabei, zum Beispiel das Siliziumoxid wachsen zu lassen. Da gibt es einen sogenannten trockenen Prozess und einen nassen. Ein Trockner ist einfach so von wegen, man nimmt einfach nur Sauerstoff und wartet, dass auf dem Silizium jetzt Siliziumoxid passiert. Natürlich relativ träge, aber man muss trotzdem auch sehr, sehr hoch gehen mit der Temperatur, also über 1000 Grad. Und es gibt sozusagen einen nassen Prozess. Man sagt, ja, der wäre ein bisschen schneller. Allerdings hat er wieder einen Haken. Da entsteht freier Wasserstoff. Und Wasserstoff mit Sauerstoff zusammen will man nicht haben, das nennt sich Knallgas. Ja, also solche Sachen und also jedenfalls dieses Wachsen lassen für so eine Schicht einfach isolieren. Also man hat irgendwie ein Metal-Layer, macht eine Isolierung drüber, ja, sind wir schon wieder bei 12 oder 15 Stunden oder so. Ja, und das läppert sich auf die Zeit. Wir können einen Reinraum stundenweise, tageweise oder sowas mieten, aber es wird wirklich darauf hinauslaufen, einen Schritt machen lassen, ja, dann wieder auskühlen lassen und so, das dann irgendwie nach ein paar Tagen irgendwie wieder weitermachen.
Also es klingt ja jetzt so, als wäre das was für die Fabless-Hersteller eben sehr wichtig ist, weil die ja dann die Möglichkeit haben, zu einem anderen Hersteller zu gehen oder einfach so das Design zu übernehmen. Mhm. Und wie viele gibt es denn da, die jetzt Interesse angemeldet haben, die gesagt haben, ja, wir werden euch unterstützen oder irgendwas?
Okay, du kannst ja an der Stelle mal angucken, den Lightning Talk, den gibt es irgendwie noch vom David. Da hat er ganz viele Logos dabei, wen er irgendwie schon angetriggert hat deswegen. Ja, es ist wirklich für Fabless ist es interessant. Das ist aber irgendwie auch für Hacker interessant, weil sie sagen, okay, ich habe hier einen Prozess und jetzt mach mal. Ja. Chinesen sind an der Stelle vielleicht ein bisschen kompromissbereiter. Eine etwas größere Fab, sagen wir mal jetzt mal USMC oder was auch immer, die haben eher so Geschichte, dass sie ihre Wafer-Produktion eingefahren haben. Also die wollen keine Störung drin haben. Wenn du jetzt mit einem anderen Prozess, da kommt immer mal zwischendurch was anderes, dann stimmen irgendwelche Parameter nicht mehr und haben die danach wieder Probleme. Deswegen wollen die eher sowas nicht machen. Aber für solche Reihenräume, die irgendwo hinstehen, vielleicht mit ein bisschen betagteren Equipment oder so, ist völlig in Ordnung. Und wir wollen ja irgendwie nicht super duper, erstmal irgendwie relativ bescheiden. Und Darwin hat irgendwie ausgerechnet, wir kommen etwa auf ein halbes Müh, wenn wir mit der Technologie und den Maschinen, die das schaffen, eigentlich bequem hinkriegen. Danke. Und was vielleicht auch noch interessant ist, wenn du sagst Fabless, wenn jemand Analogtechnik machen möchte, es kann für Analogis auch sehr, sehr interessant sein, weil Analogleute, die brauchen sehr, sehr genaue physikalische Werte, also Transistor, Verstärkung, Widerstände und so ein Kram, weil die halt wirklich ihre Analogschaltung damit aufbauen. Wenn die aber sich jedes Mal an einen bestimmten Prozess koppeln müssen, dann können die nur sagen, das, was ich gebastelt habe, funktioniert genau mit dem Prozess. Und dann ist Schluss.
Genauso auch MEMS-Technologie oder irgend sowas ist da sicher auch wichtig.
Also so mag sein, ja. Okay. Noch eine letzte Frage, bevor jetzt mir die Zeit wegläuft.
Also Chips in normalen Hackerspace, FabLab herzustellen, ist wahrscheinlich vollkommen utopisch. Also ich habe ein paar einfache Transistoren schon mal in irgendwelchen Videos gesehen, aber so richtig Chips mit herstellen ist wahrscheinlich dann.
Also sagen wir so, ist die Technologie selber, man braucht wirklich einen Reinraum dafür. Dann ist einfach die Fehlerquote zu groß. Also man wird es nicht auf dem Küchentisch hinkriegen, auch wenn man irgendwie Scherze drüber machen kann. Aber trotzdem ist es für Hackerspaces interessant. Gerade diese 1 μ. Das ist vielleicht auch ein Argument, was ich bisher vergessen habe an der Stelle. Wenn ihr versucht, irgendwie was mit TTL-Logik zu machen, mit 5 Volt zu arbeiten, dann ist ein Müh genau die Technologie, die ihr dafür braucht. Wenn die Strukturen kleiner werden, dann können die solche hohen Spannungen gar nicht mehr aushalten. Das heißt also, ihr senkt dann irgendwie Spannung ab, dann gibt es dann irgendwie 3,3 Volt, dann gibt es 2,5 und weißt du, die ganzen kleinen Sachen. Aber sozusagen ein Müh ist wirklich noch die Technologie für 5 Volt tolerant. Kein Problem. Und letztendlich irgendwie ein Arduino ersetzen oder selber schnitzen, ist damit kein Problem. Und ihr habt einen Vorteil, ihr könnt wirklich freie Sachen drauf machen, also keine Blobs mehr. Wie beim Raspberry Pi für Grafik oder wie auch immer. Okay, dann danke fürs Zuhören.